Ja, ich grüße die Gemeinde, alle Gäste und Freunde in Jesu Namen und möchten auch heute das Wort Gottes hören und schauen, was Gott uns heute zu sagen hat. Gott ist lebendig, wir haben einen lebendigen Gott. Und wenn Gott lebendig ist, dann hat er was zu sagen, dann gibt er uns was fürs Leben mit. Gott ist gegenwärtig und weil Gott gegenwärtig ist, hat er auch uns was zu sagen. Jeden Tag. Auch heute, Sonntag. Wir sind in Johannesevangelium, Kapitel 16 und möchte kurz uns hineinnehmen, das ist die vorletzte Predigt vor der Gesamtabschlussrede, der Abschiedsrede Jesu. Die Abschlussrede Jesu in Johannesevangelium fängt im Kapitel 13 bis einschließlich 16. Im Kapitel 17 ist das Gebet Jesu für die Jünger und für uns, werden wir dann noch hören. Vieles wurde gesagt, man kann zusammenfassen. Ich nenne so einige Punkte auf und möchte die kurz benennen, auf was Jesus Wert legt am Ende. Er hätte noch vieles zu sagen, aber er konzentriert sich auf die speziellen Wahrheiten, auf enorm wichtige Wahrheiten, speziell für die Jünger, aber auch für uns. Das erste ist in Kapitel 13 die Fußwaschung. Seine Abschlussrede beinhaltet Füße waschen. Mensch, Jesus, hast du nichts Besseres zu tun? Das hat einen tiefen Sinn, einander in Demut zu dienen. Man kann sagen, das ist wie eine A-Wahrheit, also wie wirklich ganz wichtig für Jesus, ja. Der zweite Punkt, auch Jesu Gesandte, die Geschwister aufnehmen, unabhängig von Denomination. Der dritte Punkt, einander zu lieben. Der vierte Punkt, Jesu Wiederkunft in Kapitel 14. Er kommt wieder. Das sind alles Punkte, die er hinterlässt, den Jüngern. Der fünfte Punkt, Jesus, ja, das Zentrale, er ist der alleinige Weg zu Gott. Ausschließlich Jesus. An Jesus glauben. Das ist der sechste Punkt. Dann ermutigt Jesus sehr oft, das werden wir auch heute in der Predigt am Rande, am Ende hören, er ermutigt zum Gebet. Ja, er befiehlt sogar, bittet, so wird euch gegeben. Dann erwähnt er auch ganz, ganz viel in der gesamten Abschlussrede, das Kommen und Wirken des Heiligen Geistes. Natürlich die Abhängigkeit zu Jesus ist wichtig zum Weinstock. Und nochmal, einander zu lieben. Ja, und jetzt kommen wir zum Kapitel 16. Also zusammenfassend kann man sagen, Jesus erwähnt drei Säulen. Man kann die gesamte Rede in drei Säulen eingliedern. In Glaube, Liebe und Hoffnung. Glaube, die Person an Jesus. Liebe zu Jesus, wer mich liebt, sagt Jesus, und natürlich auch einander zu lieben. Und das dritte ist die Hoffnung. Und heute wird der Text etwas die Hoffnung anschneiden. Ist nicht ganz klar aus dem Text, ob Jesus speziell die Hoffnung anspricht oder ob er speziell das, was die Jünger jetzt erleben momentan, dass er denen tröstende Worte gibt. Ich denke, beides ist richtig. Beides ist auch wichtig darin zu sehen. Das war jetzt grob die Zusammenfassung nochmal über die Abschlussrede. Jesus hat in seiner Rede erwähnt, mehrmals, dass er weggeht von den Jüngern. Er verabschiedet sich. Er geht zum Vater. Er geht zurück, woher er gekommen ist. Er geht in seine Heimat. Er geht in den Himmel, in die Gegenwart Gottes, wo er zu Rechten Gottes erhöht wird durch Vater und mit dem Vater regieren wird. Das sagt er den Jüngern, ich gehe zu meinem Vater. Das ist Jesu Bestimmungsort, das ist Jesu im Prinzip Ziel seines Wirkens, dahin zu kommen. Die Jünger haben das nicht ganz verstanden und natürlich wurden die auch traurig über das Wort von Jesus, dass er weggeht von denen. Die haben das rationell verstanden. Wie? Unser Lehrer, unser Meister, der hat uns eine kurze Zeit gelehrt und jetzt geht er weg von uns. Wir brauchen dich. Ja, wir wollen dich doch vielleicht hier im Land beerdigen, verabschieden. Aber dass du weggehst plötzlich, das ist nicht einfach. Wir sehen auch die, wo Elisa genommen wurde, ja, wo der Feuerwagen ihn wegnimmt, und die Prophetensöhne wussten, dass er hinweggenommen wird. Und sein Nachfolger, der Elia, er war auch nicht unbedingt glücklich darüber, dass er weggeht, dass sein Meister Elisa weggeht, weggenommen wird. Und er ist ihm nachgefolgt bis zum Ende. Er wollte ihn abwimmeln. Nein, er ist bei ihm geblieben. Natürlich ist bei Jesus ein tieferer, ein höherer Sinn in seinem Weggang zum Vater. Und in dieser Rede, jetzt in diesem Text heute morgens, wir lesen ab in Johannesevangelium Kapitel 16, ab Vers 16 bis 24, den Text, Kapitel 16, Vers 16 bis 24. Eine kleine Weile und ihr seht mich nicht mehr, und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen. Er sprach nun einige von seinen Jüngern zueinander: Was ist das, was er zu uns sagt? Eine kleine Weile und ihr seht mich nicht, und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen, und ich gehe zum Vater. Sie sprachen nun: Was ist das für eine kleine Weile, wovon er redet? Wir wissen nicht, was er sagt. Die waren irritiert. Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen: Forscht ihr darüber miteinander, dass ich sagte, eine kleine Weile und ihr seht mich nicht, und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zu Freude werden. Die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht mehr der Bedrängnis, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen. Und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Ein sehr, sehr schöner Text. Ein wirklich ermutigender Text für uns Geschwister. Es ist natürlich auch für uns, auch für mich. Ich habe mich wie die Jünger gefragt, was meint Jesus damit? Was meint er mit eine kleine Weile und ihr seht mich nicht mehr? Und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen. Wir müssen beachten, Jesus hat den deutlich gemacht, wir lesen in Kapitel 16, Vers 5 und 6, jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Wenn einer von uns ein Extremsportler ist und etwas vorhat, er möchte etwas erlangen seiner Lebensphase oder schulisch, akademisch, er muss etwas durchmachen, um dieses zu erlangen. Dieses Durchmachen ist zwingend notwendig im Regelfall, und das Durchmachen nennt man Traurigkeit. Schweißarbeit, auch im Lernen, ist Traurigkeit, kann man, ja, wie man es definiert. Es ist nicht einfach, sich in Disziplin über eine längere Zeit auf etwas zu konzentrieren und, ja, auch wenn es nicht unbedingt Spaß macht, für manche, das durchzumachen, aber es hat ein Ziel, ein Ende. Und dieses Ziel, das Ende, ist eine Freude. Ist etwas für uns, wo wir sagen, ach, das vergesse ich, das, was ich erlebt habe, hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt, jetzt habe ich die Freude. Die Jünger haben das noch nicht verstanden. Die haben nicht erkannt, für die war das noch ein bisschen verborgen, wie ein Schleier vor denen. Dass er zum Vater geht, haben die zwar mitbekommen, dass Jesus sich klar und deutlich verabschiedet hat, die waren traurig. Und in diese Traurigkeit spricht Jesus was hinein. Jesus möchte die Jünger trösten. Er möchte die auf das wahre Ziel hinlenken, ihr Fokus, ihren Geist, ihre Augen, ihr Denken, ihr Glauben, auf das Ende. Nicht nur auf das Ende, sondern auf eine Person. Die Jünger werden nach dem Wort eine kurze Zeit, eine kleine Weile, und dann werden die Jesus nicht mehr sehen. Es ist, man kann sagen, vielleicht ungefähr ein Tag, bis Jesus von den Scharen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten genommen wurden, den Pilatus überliefert und gekreuzigt. Ab diesem Zeitpunkt sahen die Jesus nicht mehr. Das ist auch das, was Jesus hier meint, eine kurze Zeit und ihr seht mich nicht mehr. Aber wieder eine kurze Zeit und ihr werdet mich wiedersehen. Jesus gibt ihnen eine Hoffnung. Die Jünger haben sich gefragt, haben das nicht einordnen können. Und Jesus sieht in seiner Gottheit, sieht er die Gedanken, die Fragen der Jünger. Was für Fragen habt ihr? Er sieht, und bevor die ihn fragen, spricht er sie an. Also in Vers 19, Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, forschte darüber miteinander, dass ich sagte, eine kleine Weile und ihr seht mich nicht und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen. Wahrlich, und jetzt in Vers 20 hören wir aufmerksam zu, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zu Freude werden. Jesus hat ihnen nichts vorgegaukelt. Er hat ihnen klar und deutlich und offen gesagt, was auf sie zukommt. Das lesen wir auch in Kapitel 15, wo er deutlich denen gemacht hat, wie sie mich gehasst haben, verfolgt haben, so werden sie auch euch verfolgen. Er hat sie schon mal vorbereitet. Und jetzt sagt er, sie werden weinen und wehklagen. Es ist interessant zu beobachten, Vers 20 und 22, im Vers 20 spricht Jesus über die Zukunft. Aber der Zustand, sie befanden sich bereits in der Traurigkeit. Ja, in Vers 6 steht, ihr Herz wurde traurig erfüllt. Oder wie steht's? Traurigkeit hat ihr Herz erfüllt. Also sie waren bereits deprimiert, im Trauerzustand. Ja. Ein paar Minuten später spricht Jesus, ihr werdet weinen und wehklagen. Also das heißt, es kommt eine Zeit, wo die traurig sein werden. Spezielle, besondere Zeit. Wir werden Vers 20 und 22 parallel auslegen oder betrachten. Es gibt Überschneidung, aber es gibt auch zwei verschiedene Deutungsversuche, sage ich mal. Also Jesus spricht, dass die Traurigkeit der Jünger ein Ende haben wird. Die Traurigkeit hat ein Ende. Traurig sein ist nicht ein ewiger Zustand, ist aber normal, kann normal sein. Was wird mit den Jüngern passieren? Was kommt auf sie zu? Jesus in seiner Gottheit als Gottes Sohn sieht klipp und klar, wie Petrus sich verhalten wird, wie Andreas, wie Matthäus, wie alle Jünger, auch Johannes. Er sieht klipp und klar, dass die sich zerstreuen werden, dass die auch deprimiert werden. Die werden zweifeln, die werden nicht glauben können, wie Thomas. Da sieht Jesus alles im Vorfeld und spricht im Vorfeld an, damit sie glauben, damit sie im Endeffekt sich erinnern an Jesu prophetisches Wort und sagen, stimmt, es ist nicht das Ende des messianischen Reiches. Es ist nicht das Ende mit dem Tod Jesu, sondern gerade der Anfang. Und das sagt Jesus hier in diesem Text, in dem Zusammenhang. Ihr werdet weinen und wehklagen. Und das noch mit wahrlich, wahrlich. Also wenn wahrlich, wahrlich Jesus ausspricht, dann schnallt euch an. Es kommt zu 100%. Ja? werdet ihr weinen und wehklagen. Ihr werdet traurig sein. Jesus sieht die Gegenwart, den traurigen Zustand, sieht aber auch die Zukunft. Dass die Zukunft viel intensiver wird für die Jünger. Deswegen betont er das mit mehrfachem Ausdruck, weinen, wehklagen, traurig sein. Und aber Jesus lässt sie nicht dabei stehen, sondern sagt, die Traurigkeit, die wird ein Ende haben. Es erfolgt eine Veränderung in eurem Leben. Und wir werden später auch darauf eingehen, warum werden die Jünger weinen, wehklagen, traurig sein? Natürlich sind die jetzt traurig, dass Jesus sich verabschiedet. Er geht weg. Ja, denen geht's nicht so gut. Aber warum werden die in Zukunft? Welche Gründe könnten es sein? Ganz spezieller, unmittelbarer Grund ist dann natürlich Jesu Gefangennahme, wie schon erwähnt. Jesu Tod, Leiden und Tod. Diese Zeit war für die Jünger extrem schwierig. Sehr schwierig. Die konnten das nicht, meines Erachtens, einordnen. Die hatten Zweifel, die haben geweint, die haben gesucht. Was ist das? Das kann nicht sein. Obwohl Jesus sie so zubereitet hat. Wir lesen auch in Lukas 17, Vers 23, dass wirklich die Jünger auch schon davor, bevor Jesus gestorben ist, auch betrübt worden über die Passion. Jesus hat sie hat ihn auch dies prophetisch vorhergesagt. Nee, das ist eine andere Stelle. Ich finde jetzt gerade nicht, wo Jesus den Jüngern vorhersagt und die Jünger, ich lese es hier aus dem Manuskript, in Lukas, ja, Matthäus 17, 22 bis 23. Als sie sich aber in Galiläa aufhielten, sprach Jesus zu ihnen, der Sohn des Menschen wird überliefert werden in die Menschenhände. Und sie werden ihn töten und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Und sie wurden sehr betrübt. Für die Jünger waren das unvorstellbare, ja, Jesus, der Gottes Sohn, die Hoffnung, ihre Hoffnung, ja, die hatten auch zum Teil die Hoffnung, dass er etwas Großes aufbaut und dass er irgendwann einen Durchbruch schafft in ihrem Land, auch für sie. Die hatten das rationell noch, aber Jesus hat sie vorbereitet. Der zweite Grund könnte natürlich auch sein, oder wird auch sein in Zukunft, in Johannes Kapitel 15, was er davor gesagt hat, den Jüngern, vorhergesagt, dass die Welt die Jünger hassen wird. Und in einem Zustand, wenn dich jemand hasst, da bist du nicht erfüllt mit Freude, sondern du hast Traurigkeit. Und das ist normal. Wir werden später sehen, wie die Apostel sich verhalten haben, wie die Kombination zwischen Traurigsein und Freude ineinander funktionieren kann. Der dritte Grund könnte natürlich auch sein, weil die Jünger sich zu Jesus identifizieren, die kleine Schar der Christenheit. Deswegen werden die weinen und wehklagen. Wir lesen in 2. Korinther 1, Vers 7 und 9, wie Apostel Paulus das erlebt hat. Er beschreibt es aus seiner Erfahrung, aus seinem Leben. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 7 und 9. 7 bis 9. Hier spricht er, und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Die sind an einen Punkt gekommen, die Aposteln und die Mitarbeiter damals, wo die sogar am Leben verzweifelten. Das geht tiefer als Weinen und Wehklagen. Die waren verzweifelt am Leben sogar. Aber Gott hat sie durchgetragen, weil Gott ihre Hoffnung war. Und Jesus warnt sie, sagt, ihr werdet weinen und wehklagen und traurig sein. Warnt sie nicht, sondern ermutigt sie. Aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Ist in Philipper Vers, Kapitel 1, Vers 29. Hier wird gesagt, dass sogar Christen, dass sogar Menschen, die an Jesus glauben, Philipper 1, Vers 29, dass die auch mit leiden werden. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Wir haben nicht nur das Geschenk der übermäßigen Freude von Gott, sondern auch ein Geschenk für Jesus zu leiden. Deutlich sichtbar wird das auch in den verfolgten Ländern, ja, wie Pakistan, Somalia ganz extrem oder Afghanistan oder Iran. Wenn man sich zu Jesus identifiziert, da wird man automatisch kommen in einen Bereich des Leidens für Christus. Wir schauen in den Text rein. Ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen. Ich finde es auch sehr spannend, warum Jesus hier plötzlich die Welt nochmal erwähnt. Das Wort Welt kommt circa 75 Mal im Johannesevangelium vor. Extrem viel. Und wird verschiedenartig gebraucht. Ja, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dann wird die Welt die Christen, die Jünger hassen. Und jetzt beschreibt er, dass die Welt sich freuen wird. Die Welt ist in einem Zustand der Freude. Wie ist das möglich? Und die wird sich sogar freuen. Natürlich haben die sich gefreut, wo Jesus gekreuzigt war. Ja, das waren die Sieger. Die haben was gezeigt, wo es lang geht. Aber auch generell darüber hinaus freut sich die Welt. Da sagt Jesus ja, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein. Zwei Kontraste, zwei Gegensätze in einem Text. Was könnte diese Freude der Welt beinhalten? Denn jede Freude in unserem Leben des Menschen gibt's einen Motivator, gibt's einen Grund. Wenn ich mich freue, geht's mir gut. Meine Seele ist befreit. Mir geht's gut. Es gibt Grund, verschiedene Gründe. Wir werden gleich nochmal reinschauen. Was könnte die Welt als Grund für Freude haben? Wenn Jesus das hier so sagt, aber die Welt wird sich freuen. Warum freut sich die Welt? Wir können schauen in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16. Da sagt der Apostel Johannes, was der Grund der Freude, also man kann das verstehen aus dem Text, der Welt ist. Die werden aus irgendetwas projiziert, aus irgendetwas kommend. Irgendwas ist die Grundlage dieser Freude. Und dann steht, denn alles, was in der Welt ist, ja, er beschreibt jetzt den Zustand der Welt, der Johannes, Apostel Johannes. Und dann gibt es drei Punkte, die Begierde des Fleisches und die Begierden der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater. Er beschreibt den Kontrast. Das ist diese Welt. Das macht die Welt Freude aus. Dass ich mir Reichtum schaffe, das macht die Welt Freude aus. Dass ich mir Karriere mache, Macht, völlige Absicherung, das ist kurzzeitige Weltfreude. Die hat absolut nichts mit der Freude, die Jesus gibt, zu tun. Natürlich kann ich dir auch beschenken. Natürlich kannst du das zur Ehre Gottes annehmen und leben. Aber wenn es dein Grund ist, dann darfst du dich ganz bewusst vor Jesus Angesicht hinterfragen. Jesus sagt auch, nach allen diesen trachten die Nationen, ja, nach Kleidung, die sorgen sich, die grübeln. Aber Jesus sagt uns, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Jesus macht eine klare Grenze zwischen Welt und dem Reich Gottes. Es ist sehr gefährlich, das zu kombinieren. Diese zwei Kontraste, zwei Gegensätze ineinander fließen zu lassen. Sehr gefährlich. Da ist ein Grenzpunkt der Götzendienst, des Götzendienstes, welches die Habsucht ist, nennt sogar Apostel Paulus in seinen Briefen. Und hier macht Jesus, beschreibt den Zustand der Welt, die freuen sich, die werden sich freuen, aber ihr werdet traurig sein. Ihr werdet nichts haben. Andreas ist gegangen nach, geografisch über Norden, wahrscheinlich Iran, Apostel Andreas wird als der Apostel, der Patriarch in der orthodoxen Kirche gefeiert und anerkannt, bis hin zu Schottland. Apostel Petrus in Rom, römisch-katholische Kirche. Apostel Johannes wird auch sehr verehrt. Warum werden die so verehrt? Natürlich ist das menschlich und darf auch nicht passieren in unserem Leben. Diese Aposteln, die sind gegangen für Jesus. Diese Aposteln, die haben alles liegen gelassen. Da, wo die Welt Freude hat, haben die liegen gelassen und sind gegangen zu Jesus nachgefolgt. Wie kam das Evangelium zu uns? Durch Hingabe, durch Trauer, durch Weinen und Wehklagen des Apostel Paulus, durch durch Tod des Apostel Petrus, wie man das in der Geschichte kennt oder sagt. Durch solche Kontraste ist das Evangelium zu uns gekommen. Das ist Weinen und Wehklagen. Das ist Aufgeben der Sichtbaren. Das ist nicht das auf das Sichtbare schauen, sondern auf den unsichtbaren Jesus, der gelitten hat, und Mitleiden mit Jesus. Aber das ist nicht alles. Wenn der Predigt hier aufhören würde, würde das eine Irrlehre werden. Eine völlig falsche Richtung. Aber Jesus sagt, ihr werdet weinen und wehklagen. Aber eure Traurigkeit, die wird verwandelt werden. Die wird zu irgendetwas werden, was die Welt nicht begreifen kann. Die Welt hat Reichtum, die hat Freude. Und ihr seht euch, ihr habt nichts, aber freut euch. Wie geht das? Das ist die Frage der Welt. Wie geht das? Wir haben nichts, haben alles aufgegeben, haben aber Freude. Und davon spricht Jesus hier. Ihr werdet diese haben, aber eure Traurigkeit wird in Freude verwandelt werden. Und darüber spricht auch diese interessante Harmonie zwischen Traurigkeit und Freude. Spricht Apostel Paulus, aber auch Jakobus, können wir auch kurz dann reinschauen. In 2. Korinther 6, Vers 11. 2. Korinther 6, Vers 11. Petrus, wir haben gelesen in Kapitel 1, wo er von sich schreibt, von den Mitgefährten auch, dass die in extreme Situationen im Leben gekommen sind, wo schon das Urteil des Todes, wo die das erhalten haben, ja sogar Paulus wurde gesteinigt, menschlich getötet worden, dann umkreisen ihn 12 Jünger, haben wohl gebetet und dann ist er aufgestanden. Ja, das war ein Urteil des Todes, aber Gottes Kraft lebt in dem Schwachen. Da, wo wir ans Ende kommen, an die Kapitulation, da wirkt Gott. Da ist die Freude Gottes vollkommen. Weil wir nur auf Jesus angewiesen sind und nicht auf irgendetwas Sichtbares, sondern nur auf Jesus. Und das sagt Jesus den Jüngern auch. Und dann beschreibt Apostel Paulus, er hat enorm viel zu ja, zu kämpfen gehabt mit den Korinther. Dort waren scheinbare hohe Apostel, hohe Redner, die ihn bezweifelt haben, in Frage gestellt haben. Und er sagt dann hier im Kapitel 6, Vers 10, als Traurige, aber allezeit uns freuend. Das sind die Aposteln, die Traurige sind, aber allezeit freuend. Wie geht das? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das, wenn Jakobus schreibt, Brüder, achtet es für lauter Freude? Wie kann man sich freuen, wenn man in Anfechtung gerät? Wie geht das? Wie funktioniert das? Es ist schier menschlich unmöglich. Und deswegen sagt Jesus denen, ihr werdet, eure Traurigkeit wird in Freude werden. Und diese Traurigkeit, wann ist sie in Freude geworden? Frage ich uns mal. Wann haben wir diese Freude empfangen von Jesus? Wann ist die Traurigkeit in Freude geworden? Ihr dürft laut mitdenken. Aber eure Traurigkeit wird zu Freude werden. Oder in Vers 22, und euer Herz wird sich freuen. Was denkt ihr? Bei der Auferstehung. Sehr gut. Sehr gut. Willst du weitersprechen? Ja, also Werbel, sehr gut. Du hast es auf den Punkt gebracht. Ein Punkt hat noch gefehlt. Also ich habe enorme Schwierigkeiten gehabt zu erkennen, was ist der Tag, an dem die Freude da wird. Und das war eine sehr gute Auslegung, also sehr guter Hinweis. Wann haben die Jünger sich gefreut? Der erste Punkt, nach der Auferstehung. In Lukas, wir lesen in Johannes, bleiben im selben Brief, Johannes 20, 20. Da steht Folgendes. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Nach der Auferstehung offenbarte er sich den Jüngern. Und wie haben die Jünger reagiert? Die haben Jesus wieder gesehen. Und er reagiert mit Freude. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Das Wort hat sich erfüllt. Die Traurigkeit wurde zu Freude. Primär, also das ist bei der Auferstehung. Oder in Lukas 24, Vers 52, und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und es gab sogar einen Vorfall kurz davor in Lukas, wo Jesus sich offenbart hat. Die konnten nicht glauben vor Freude. Stellt euch das mal vor, die haben so eine Freude gehabt, dass sie nicht mal glauben konnten, steht hier geschrieben. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, dass Jesus lebt, dass er da ist, dass es nicht nur ein Gespenst oder ein Geist ist. Das ist die primäre Freude, die Jesus hier erwähnt. Jesus wird sie wiedersehen, Vers 22. Und das Herz wird mit Freude erfüllt werden. Natürlich ist der zweite Punkt, was erwähnt wurde, zu Pfingsten. Zu Pfingsten ist die echte Freude Gottes. Was die da erlebt haben, war eine menschliche Freude, eine seelische Freude. Das ist richtig, die haben sich gefreut. Aber die göttliche, übernatürliche Freude, die ein rationeller Mensch nicht erklären kann, definieren kann, die kam erst mit dem Kommen des Heiligen Geistes. Und wo Jesus sagt, und diese Freude wird niemand von euch nehmen. Niemand. Die ist übernatürlich. Wenn du dich heute auf dein Geld freust, dann freust du dich nur heute. Vielleicht eine kurze Zeit. Wenn du dich über Jesus freust, niemand wird dir diese Freude wegnehmen. Weil Jesus ewig ist. Er ändert sich nicht. Und da sagt Jesus hier im Vers 22, und eure Freude nimmt niemand von euch. Niemand. Das schafft kein Hohepriester mit noch so einem hohen Ansehen. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie das erfüllt worden ist, Jesu Wort. Keiner konnte Jesus aus den Köpfen raushauen. Die Freude an Jesus. Die Freude, die Jesus, die die bedingt, die zusammenhängt mit Jesu Auferstehung und erfüllt ist, gekommen ist durch den Heiligen Geist zu Pfingsten. Diese Freude kann niemand wegnehmen. Die haben Jesus gesehen. Lass sie reden, was sie wollen. Alle Lügen, die sie gesprochen haben über Jesus, das kann keiner wegnehmen. Wir haben Jesus gesehen. Und der Heilige Geist, der das bekräftigt, er hat auch Zeugnis gegeben mit den Jüngern oder in den Jüngern. In Apostelgeschichte 5, Vers 41 wird das Wort erfüllt von Jesus, dass niemand die Freude wegnehmen kann. Apostelgeschichte 5, Vers 41. Sie nun gingen aus dem, also die Jünger, Apostel, sie nun gingen aus dem Hohen Rat voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Es ist selbstverständlich, dass die traurig waren in dem Moment, ja, der Schläge, des Nicht-Angenommen-Seins. Aber was haben die gehabt? Die haben eine Freude gehabt, für Jesus zu leiden, eine Freude, unvorstellbar. Irrational, menschlich gesehen, nicht erklärbar, nicht zu erklären. Aber diese Freude, die ist erfüllt, die ist da. Und diese Freude, wir dürfen da nicht sagen, oh, die Aposteln, die haben Jesus gesehen, die hatten es mal gehabt, das bleibt dabei, Punkt. Nein, völlig falsch. Wir dürfen Gott und Gottes Wirken nicht in ein Raster stecken. Das kann sehr gefährlich werden. Diese Freude, unser Herr verändert sich nicht. Der ist heute noch der gleiche, der damals war. Und wenn der Herr sich nicht verändert hat, darf sich die Freude der Christen am Herrn sich nicht verändern. In 1. Petrus 1, Vers 8 kommt diese Kombination zwischen Glaube, Liebe und Hoffnung sehr gut zum Ausdruck. In 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 8. Wir sind nicht die Aposteln und haben Jesus nach der Auferstehung nicht gesehen, leiblich nicht gesehen. Und das bringt Petrus, der Jesus gesehen hat, zum Ausdruck. Den Christen, die ihn noch nicht gesehen haben. Den ihr liebt, also Jesus Christus, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Hat jemand die Schlachterübersetzung hier von euch? Zufällig. Also in der Schlachterübersetzung steht, und ihr werdet euch jubelnd freuen. Es ist so übersetzt, als ob die Freude dann kommt, wenn wir Jesus sehen, bei der Wiederkunft. Es ist biblisch richtig, aber grammatikalisch ist es richtig. Wir freuen uns jetzt schon, jubeln, freuen mit unaussprechlichen, man findet keine Definition dieser Freude. Mit dieser Freude erwarten wir Jesus. Haben wir diese Freude? Leben wir diese Freude? Erwarten wir Jesus mit dieser Freude? Wir haben ihn nicht gesehen. Und daher ist es für viele so schwierig zu glauben, weil die nicht sehen können. Jesus, jetzt zum Schluss, bevor wir noch zum anderen Thema übergehen, was wir nur am Rande kratzen werden, der Dale wird das weiterführen in der nächsten Predigt über das Gebet mehr. Was ist der Grund für Traurigkeit bei den Jüngern gewesen? Spulen wir es ein bisschen zurück. Die Person Jesu, dass er weggeht. Was ist der Grund für Freude? Die Person Jesu, dass sie ihn wiedersehen. Und dass er natürlich im Heiligen Geist, wie Jesus sagt, ich und der Vater kommen und machen Wohnung in euch. Ja, die Dreieinheit Gottes ist am Wirken. Ist Jesus deine Freude im Leben? Ist Jesus meine Freude im Leben? Oder habe ich andere Freuden? Freue mich auf Pünktchen, Pünktchen. Ja, das darfst du dir selbst sagen. Was ist deine Freude? Und du darfst dich auch hinterfragen, da wo deine Freude ist, da könnte auch dein Götze sein. Hinterfrage dich, ob Jesus dein Gott ist. Frag dich ganz ernst, ist Jesus deine Freude? Wenn er deine Freude ist, dein Gott ist, Gottes Sohn für dich ist, dann sollte auch deine Freude sein im Leben. Nichts anderes darf zwischen dir und Jesus kommen. Auch keine Trauer. Wir haben gesehen, wie die Trauer in Harmonie mit Freude gehen kann. Auch bei Verlust, da soll Jesu Freude mit Trauer dich begleiten. Und das schützt dich vor Depressionen. Hast du Jesu Freude im Leben? Ist Jesus die Nummer eins in deinem Leben? Ist Jesus deine Freude? Oder sind Dinge deine Freude? Freunde deine Freude? Deine Frau deine Freude? Kinder deine Freude? Wenn diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, über die Freude von Jesus sind, Nummer eins in deinem Leben, dass wir zusammenbrechen. Du wirst im Leben einen Punkt erleben, wo du zusammenbrichst. So geht's nicht. Jesus darf die Nummer eins werden. Und das ist ein Privileg für uns. Die Nummer eins als Freude für uns. Wir erwarten Jesus. Ich erwarte nicht meine Frau, wenn Jesus wiederkommt. Ich erwarte Jesus. Natürlich ist die Frau mein Geschenk Gottes. Ich darf Freude an ihr haben. Ja, das lehrt die Bibel auch, aber nicht primär, nicht Nummer eins. Das nicht. Sonst wird die Frau auch Götze werden. Jesus gibt auch einen Ratschlag, wie man zu dieser Freude oder wie die Freude völlig werden kann, vollkommen werden kann. Dieser Ratschlag ist, nehmen wir dann zum Ende noch mit. In Vers 23 und 24. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Ja, der Weg zur völligen, vollkommenen Freude ist das Gebet. Ist das volle Vertrauen auf Gott, dass er alles machen kann. Habe ich das Vertrauen zu Gott? Oder heißt Gott in einem Raster bei mir drinnen, der nur das und das machen kann, fertig. Lebe ich in einem Muster, Christenraster, oder lebe ich in Gott, mit Jesus? Und wenn Gott alles machen kann, dann stimmt Jesu Wort. Dann dürfen wir um alles bitten. Natürlich ist damit nicht gemeint, alle Selbstsüchteleien, ja aus böser Absicht, wie Jakobus schreibt, das wird Gott nicht erhören, das geht nicht. Aber alles, was in einem Willen Gottes gemäß gebetet wird, wird erhört werden. Ob früher oder später. Und wir dürfen dem Wort Gottes voll Vertrauen schenken. Und diese Freude, dieses Vertrauen auf Gott, auf Jesus, ist ein Weg zur vollkommenen Freude. Wie viel Zeit nehmen wir uns im Alltag für das Gebet, für die Gemeinschaft mit Jesus, zu der wir berufen sind von Gott? Wie viel Zeit nehmen wir uns mit Jesus im Gespräch? Kann ich auch mit Jesus einfach reden im Alltag? Wie viele Stunden am Tag können wir vor Fernseher sitzen, vor Büchern sitzen, auch miteinander sprechen, aber mit Jesus? Und da muss man sich fragen, was ist wirklich unsere Freude? Ich muss da selbst bei mir erkennen, wie schwach ich doch bin, wie elendlich ich meine stille Zeit auch führe, oder ich muss mir mehr Zeit nehmen mit Jesus. Das ist mein Fundament, das ist mein Halt, der hält in Ewigkeit. Und dazu ermutigt Gott uns heute morgens. Ein kurzes Beispiel am Ende, wo das auch erfüllt ist, oder an jenem Tag ist wohl gemeint auch das Kommen des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Da werdet ihr mich nichts fragen. Ja, Jesus ist weg. Den können wir nicht mehr fragen. Jetzt konnten wir ihn fragen, aber da nicht mehr. Er ist nicht mehr da, sichtbar nicht mehr da. Aber Und Gott gibt ihnen einen Ratschlag des Gebets. Und da sehen wir auch in der Apostelgeschichte, wie die Jünger, die Christen schon zusammen waren. Vor dem Kommen des Geistes waren die zusammen einmütig und haben auch gebetet. Und auch danach, wo die verfolgt wurden und die gemerkt haben, wir können nicht mehr freimütig das Wort Gottes weitergeben. Was sollen wir machen? Und in diesem Moment konnten die beten. Und die haben gebetet. Die haben um Freimütigkeit gebetet. Und Gott hat sie erhört. Ja, Gott hat sie mächtig erhört. So mächtig erhört. Und so ist es, wenn wir Willen Gottes erkennen, ja, auch im Gebetseindruck und beten Gott darüber. Gemeinsam ist besonders kraftvoll als Gemeinde. Ja, so möchten wir auch jetzt das umsetzen, als Gemeinde zu Gott kommen im Gebet und uns für das Gebet Zeit nehmen, Gott antworten. Amen. Dass du uns nicht irgendwas gegeben hast, wo wir uns orientieren sollen und vielleicht, oder es kann sein, sondern du hast uns den Heiligen Geist gegeben, der von dir ausgekommen ist. Und die Jünger haben das gesehen, das war ihre Kraft, das war ihre Freude im Heiligen Geist. Freude an dir, Herr Jesus. Und ich bitte dich auch, dass wir die Freude an dir im Leben leben können. Und hilft im Leben bei mir zu sehen, zu erkennen, was im Kontrast zu deiner Freude steht, was mich bewegt, wo ich meine Götzen im Leben habe, vielleicht verdeckt habe. Ich bitte dich, dass du jedem hilfst. Danke, dass du mächtig bist. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns mit Freude erfüllst, dass wir deinen Willen erkennen und gemäß deinem Willen auch beten können. Segne du uns, dass unser Gebetsleben dir wohlgefällt, dass wir ohne Unterlass beten, verbunden sind mit dir, Herr Jesus, als dem Weinstock. Denn ohne dich ist keine Freude da und keine Frucht. Wir loben dich, Vater. Und danken für dein Wirken, dass du ein allmächtiger Gott bist, der alles machen kann. Und wir haben dieses Vertrauen auf dich. Amen.